Man kann alles optimal machen oder man kann sagen, ich mache einfach. Und ich glaube, das sieht man ja auch an viel so YouTubern und auch Instagrammern, TikTokern, die echten Erfolg haben, obwohl teilweise der Inhalt Bullshit ist. Er ist halt gerade mal gefragt. Wobei es da ja diese alten Regeln von Werbeagenturen gibt mit Kind vor Hund vor was weiß ich. Also es gibt so Regeln, welche Inhalte bei Menschen ziehen. Deswegen auch die vielen Katzenbilder im Netz. Kommt aber auf die Ziele an. Also als Landschaftsgärtner habe ich mit Katzenbildern am Ende vielleicht die falsche Zielgruppe irgendwie.
Glückshengsten Jahr, Tobias.
Frohes Neues, Thomas.
Ja, unsere erste Ausgabe im Jahr 2022. Wir hatten jetzt gerade ein wunderbares Gespräch mit dem einzig wahren Tjaart Svendeborg vom Ulmer Verlag. Erzähl doch mal was dazu, Tobias.
Ja, es war ein sehr interessantes Gespräch mit Tjaart. Wir haben über das Thema Social Media im Landschaftsbau gesprochen, über Außendarstellung, über Plattform, wo sollte ich wie, wo was posten. Auch am Ende noch über ja, wichtige gesellschaftliche Themen, wie zum Beispiel den Klimaschutz. War echt ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich glaube, wir hätten auch noch 2 Stunden länger den Podcast machen können, oder?
Ja, und ich denke, wir sollten uns nochmal vorstellen, weil viele Leute hören diese Folge zum ersten Mal. Ich fange einfach mal an. Bin Thomas Lösing, bin jetzt seit März hier bei Dataflor, bin Techniker und war zuletzt bei einem Galaba-Unternehmen, habe dort auch Marketing gemacht, habe Gartenplanung gemacht und bin jetzt hier im Außendienst bei Dataflor.
Genau, ich bin Tobias Schürmann, ich bin seit 2008, glaube ich, bei Dataflor, bin gelernter Gärtner, Landschaftsarchitektur studiert und genau, bin im Vertrieb zuständig für den Bereich Bonn bis Flensburg, kann man so sagen. Und ja, Thomas, wir hatten ja den Podcast im letzten Jahr gegründet und wir freuen uns jetzt auch schon, den ersten Jahreswechsel mit unserem Podcast zu machen. Wir haben tolle Folgen. Schaut doch einfach mal rein in den Verlauf. Und was vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist, was auch eine Neuerung ab diesem Jahr ist, wir haben eine E-Mail-Adresse.
Genau, podcast@dataflor.de. Also da könnt ihr auch gerne Fragen oder könnt ihr auch Vorschläge, da könnt ihr euch auch gerne als potenzielle Gäste vorstellen und uns anschreiben. Wir würden auch gerne mal zum Beispiel Themenvorschläge mit in neue Folgen reinbringen. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Und was ich auch sehr charmant fand vom Tjaart, der hat auch in der Folge auch nochmal überlegt, woher kennen wir uns eigentlich? Weil das Thema Social Media ist ja auch, wo sieht man welche Leute?
Und ja, wir haben Tjaart ja auch schon persönlich kennengelernt und jetzt auch nochmal im Podcast. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt, heute mit Tjaart Svendeborg. Tjaart ist gelernter Gärtner bzw. Diplom-Ingenieur im Gartenbau in Hannover studiert, hat von 1993 bis 2001 mit der Planungsgruppe Digitales Gartenbesitzer beraten und ist seit 2001, wie ich es gelesen habe, Familienmitglied sogar beim Ulmer Verlag. Und sogar heute können wir da auch noch gratulieren, weil 20 Jahre bist du Familienmitglied beim Ulmer Verlag. Darüber hinaus bist du verantwortlich für 10 einflussreiche Fachzeitschriften, unter anderem die Lega, Autor von mehreren Büchern, darunter auch Der Kies muss weg, was auch zuletzt, glaube ich, in den Medien sehr, sehr steil gegangen ist, um es einfach mal zu sagen, was ja auch sehr, sehr positiv ist, dass das Thema dadurch besetzt wurde. Des Weiteren bist du, ich sage jetzt mal, Dauergast im Podcast Humulus Lupulus. Zumindest hast du da eine sehr, sehr erfolgreiche Miniserie. Und du setzt dich sehr aktiv für Naturschutz, Umweltschutz und allgemeine Themen ein. Herzlich willkommen, Tjaart. Erstmal schon mal vorab vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir freuen uns sehr aufs Interview.
Boah, das war jetzt lang. Wahnsinn.
Ja, ne?
Und was meinst du denn mit Familienmitglied? Also ich bin tatsächlich Mitarbeiter bei der Eugen Ulmer KG, Verlag Eugen Ulmer, heißt richtig Eugen Ulmer KG. und bin da Redaktionsleiter und auch Mitglied der Geschäftsleitung, aber kein Familienmitglied.
Das steht auf jeden Fall so im Internet.
Wer schreibt denn sowas?
Ich glaube tatsächlich sogar der Eugen Ulmer Verlag selber. Ich suche die Quelle nochmal raus.
Mach doch mal. Ja, wir verstehen uns ja schon als die Ulmer Familie. Von daher mag das schon irgendwie auch hinhauen mit der Familienmitgliedschaft.
Okay, super. Dann lag ich ja gar nicht so falsch. Genau. Ja, Thomas ist auch mit dabei.
Hallo Thomas. Ich bin noch still, ich sammle mich noch. Ja, genau. Deine Anmoderation war ja sehr umfangreich. Und das Thema, was wir heute ja haben, da steigen wir, denke ich mal, direkt rein. Also ich habe auch die aktuelle DEGA-Ausgabe hier und um das Thema wollen wir uns auch unterhalten. Also Social Media im Gallabau und was das eigentlich heute bedeutet. Einfach mal als Einstiegsfrage, Terz. Warum sollte man Social Media machen als Gallabau-Firma?
Naja, ob man das sollte oder nicht sollte oder warum man das machen sollte, das bleibt letztlich jedem selber überlassen. Aber ich glaube, wenn man es richtig nutzt, hat man ganz große Chancen, damit sowohl zu Kunden zu kommen als auch an Mitarbeiter. Es hat auch noch ein paar andere Vorteile, die wir zum Beispiel als Redakteure nutzen, also gesehen zu werden, viel mitzubekommen, Informationen zu transportieren. Das sind alle Funktionen. Es gibt ja kaum irgendwas anderes als Social Media, wo man so viele Dinge parallel machen kann. Also ich kann ganz viele Ziele parallel verfolgen. Da gehört dann auch Mitarbeitermotivation dazu, indem ich oder teilhabe, indem ich die Leute tatsächlich auch einlade, mitzukommen oder mitzugestalten. Das ist ja auf dieser Ebene, das ist ja ein ganz weites Feld und da ist ganz viel möglich. Und ich glaube, moderne Unternehmen, die ja attraktiv sein müssen, also es ist ja, ich glaube, eins der allergrößten Probleme des Gallabaus ist derzeit Fachkräftemangel und damit halt attraktiv zu bleiben für Mitarbeiter, gerade eben auch für jüngere Mitarbeiter. Und da ist das sicherlich Teil einer Strategie, für den Mitarbeiter oder für die Mitarbeiterin attraktiv zu werden oder zu sein oder zu bleiben.
Wer sollte das denn im Unternehmen machen?
Ja, das ist auch eine Philosophie. Einer oder eine, die dazu eine Beziehung hat. Also ich glaube, das Allerwichtigste bei Social Media ist die Authentizität, also dass man das, was man da macht, dass das authentisch ist. Und deswegen sollten es Menschen machen. Und da möchte ich überhaupt nicht sagen, das müssen jüngere Menschen machen. Es gibt auch so alte Menschen wie mich, die da vollkommen affin für sind. Aber das ist eben tatsächlich wichtig, also dass man eine Affinität dazu hat, dass man sich damit auseinandersetzt, was da passiert, wie der Interaktion funktioniert, dass man auch die nötige, also es ist ja kein Ding, was man dann um 16 Uhr ausschalten kann, was für Landschaftsgärtner natürlich sowieso für die wenigsten Landschaftsgärtner, Unternehmer und Unternehmerinnen der Fall ist. Aber trotzdem, das ist ein Ding, das begleitet einen eigentlich 24/7, also da ist man eigentlich die ganze Zeit mit beschäftigt und muss dann auch Disziplin an den Tag legen oder Disziplin erlernen, um zu schauen, wie kann ich das denn in mein Leben integrieren? Also das ist ja mehr als, das war bei uns auch am Anfang so, dass so hieß, ja, warum müssen wir jetzt noch Social Media machen? Das ist eigentlich eine falsche Frage. Also es ist eigentlich Teil eines veränderten Lebens irgendwie, dass Social Media oder überhaupt digitale Abläufe letztlich sich ins Leben integrieren. Und das muss man wollen und das ist eben dann auch für den, der das macht oder die das macht, ist es dann entscheidend.
Hat sich das denn bei euch jetzt mal kurz vielleicht intern auf euren auf eure Arbeit nochmal zurückzukommen, entsprechend dann auch verändert? Weil letztendlich kennt man dich ja, du bist ja quasi auf jeder Veranstaltung, die irgendwo stattgefunden hat, da hat man dich getroffen. Ich habe dich auch schon bei Kunden von uns getroffen, sei es beim David mal, als ich dort war. Schöne Grüße an der Stelle. Ist das durch Social Media weniger geworden? Bist du weniger auf der Straße oder kann man sagen, das ist eine zusätzliche Belastung oder zusätzliche Belastung ist falsch, zusätzlicher Arbeitsaufwand für dich ist?
Naja, die Antwort ist nicht ganz einfach, weil wir gerade aktuell zwei Entwicklungen haben, denn wir sind seit Anfang 20 haben wir die Corona-Geschichte am Laufen, die natürlich unser Leben ganz stark verändert hat, auch unsere Mobilität und unsere Präsenz im Raum. Ich glaube, was wir im Gegensatz zum Beispiel zu vielen unserer Mitbewerbern gemacht haben, dass wir unsere Präsenz ganz stark in die Social Media verlagert haben. Deswegen hast du mich wahrscheinlich genauso oft oder noch häufiger wahrgenommen als vorher, obwohl ich gar nicht mehr gefahren bin, eher weniger. Und das ist aber eine Entwicklung, die ging so ein bisschen d'accord. Also wir haben praktisch diese Social Media. Ich kann mich erinnern, dass wir 2018 kurz vor der Galabau Instagram angefangen haben. Und jetzt sind wir irgendwie der größte Kanal. Also da hat in dieser Zeit, wir hatten vorher schon angefangen, Social Media aufzubauen. Und dann kam Corona und wir waren sozusagen schon auf der Spur. Und das hat eigentlich unsere Arbeit sowohl, also den Arbeitsprozess als auch das Ergebnis verändert. Weil wenn du jetzt mal Dega anschaust, wie es jetzt aussieht oder vor 5 Jahren, dann haben sich die Inhalte auch ganz stark verändert. Also vieles ist textmäßig kürzer geworden, es ist alles verknüpft. Wir haben ja ganz früh noch vor dem Hype auf den QR-Code gesetzt als Schnittstelle zwischen Print und Online, weil ich immer gesagt habe, wir haben eine physische Welt und wir haben eine digitale Welt und wir werden das verknüpfen müssen. Und ich habe noch, ich glaube vor 2016 habe ich noch vor Verlegern einen Vortrag gehalten über die Rückkehr des QR-Codes. Da haben die mich da alle groß angeschaut, wo ich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein, weil es liegt doch auf der Hand. Wie gesagt, physische Welt, digitale Welt, Schnittstelle notwendig. Und dann haben aber die Leute immer im Marketing noch erzählt, ja, nutzt denn das einer? Und in Deutschland, da wird das doch nicht genutzt und so weiter
Genau.
und so weiter.
Wie die Luca-App jetzt zeigt.
Ja, ich meine, das war natürlich, jetzt sehe ich natürlich auch im Haus aus wie ein Philosoph, weil das war, da musste man kein Philosoph zu sein, weil das war, wie gesagt, das lag auf der Hand mit ein bisschen offenen Augen. Aber dadurch, dass ich das schon immer gesagt hatte und wir hatten ja über dieses Galabau Bilderwörterbuch, was ich ja zur Flüchtlingskrise praktisch entwickelt habe, haben wir ja diese QR, das haben wir ja rein auf QR-Codes gesetzt sozusagen. Und da war das noch total exotisch. Und jetzt nach Corona hat das natürlich, wie gesagt, das lässt mich so erscheinen, als wäre ich jetzt der Philosoph gewesen, weil jetzt plötzlich natürlich das keine Frage mehr ist. Alle haben gemerkt, oh, das kleine Ding, dient einfach zur Steuerung von ganz vielen alltäglichen Abläufen.
Der Nostradamus der Galabau-Branche.
Ja, wie gesagt, also ich möchte mir da gar keinen Button für ankleben, weil das ist eigentlich eher beschämend, dass man da gegen geschlossene Türen anlaufen musste, weil das war so vorhersehbar, wie nur irgendwas vorhersehbar war irgendwie. Weil, wie gesagt, wir erleben dieses Digitalisieren der Welt, erleben wir ja schon die ganze Zeit. Und wir wissen auch, gerade in so einer Branche wie im Galabau, wissen wir ja auch, dass die Leute sehr physisch unterwegs sind und nicht unbedingt online-affin sind, aber dass wir eine Schnittstelle brauchen zu Programmen, zu Anwendungen. Es ist ja nicht mehr als ein Tool. Es ist ja kein Wunderwerkzeug, sondern es ist nur ein kleines Tool, was diese beiden Welten vernetzt. Und was im Übrigen, und das siehst du jetzt vielleicht oder seht ihr jetzt vielleicht auch an den Inhalten, wir haben ganz viel dynamische Inhalte ins Magazin geholt, also Tongeschichten, wie eben die Podcasts, die wir ja auch quasi ausspielen. Wir haben ganz viel Filmchen reingeholt, ganz viel Social Media Inhalte. Also die Chance letztlich, auch für den, der es nutzt, dieses Magazin als eine Art analoge Plattform zu begreifen und zu sagen, hey, mein Magazin läuft nicht weg und trotzdem kann ich die dynamischen Inhalte nutzen und zwar so, wie ich gerade Bock habe. Und morgen sind sie immer noch an derselben Stelle.
Ja, danke dafür nochmal. Also ich habe auch in der aktuellen Ausgabe hier unten unter deinem Kommentar gelesen beim Beitrag Deuler und Foster starten Kooperation und rechts daneben halt direkt der Podcast mit einem Link zu unserem Podcast mit dem Johannes. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich das gesehen habe. Umso mehr zeigt das ja, wie wichtig dieses Vernetzen heutzutage ist. Eine Frage habe ich nochmal, um einen Schritt zurückgehen. Wenn es darum geht, wer macht das? Wie siehst du denn heutzutage Werbeagenturen bei diesem Schritt, das Social Media Marketing?
Ja, ganz schwierige Geschichte. Also, wie gesagt, man kann alles optimal machen oder man kann sagen, ich mache einfach. Und ich glaube, das sieht man ja auch an viel so YouTubern und auch Instagrammern und TikTokern, die echten Erfolg haben, obwohl teilweise der Inhalt Bullshit ist. Er ist halt gerade mal gefragt. Bei den Agenturen, ich habe ein Objekt, was man grob dem Mitbewerber bezeichnen könnte. Und die hatten auch eine Agentur davor geschaltet. Und das war dann so wie, dann hat die Agentur im Frühjahr, hat dann auf Instagram, was macht ihr denn so im Frühjahr? Und da weiß natürlich jeder Landschaftsgärtner, oh, das war eine Agentur. Und genau sowas ist eben eine ganz große Gefahr, wenn ich nicht selber den Zugriff drauf habe. Also wenn ich das einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin machen lasse und die ist im Unternehmen etabliert, ich kann mich darauf verlassen, dass die den Flow des Unternehmens und die Philosophie irgendwie überträgt, dann ist das viel besser, als wenn ich das eine Agentur machen lasse. Also ich wäre da sehr, sehr kritisch. Für einen Konzern geht das sicherlich nicht anders. Aber gerade im Landschaftsbau sollten wir unsere Werte und Qualitäten irgendwie dafür nutzen und die dann auch authentisch ausspielen.
Es gibt ja wahrscheinlich dann auch, je nachdem, was ich machen möchte, also suche ich Fachkräfte, suche ich neue Kunden, möchte ich mich als ja super Unternehmen präsentieren, unterschiedliche Medien an Social Media. Also es gibt ja da die verschiedenen Plattformen. Würdest du sagen, okay, wenn ich das und das mache, muss ich dahin gehen oder kann ich alles in einer abdecken oder wie siehst du das? Weil ich persönlich denke mir, bei der Anzahl der ganzen Plattformen, die es da gibt, da fällt irgendwie der Überblick und alles dann auch auf dem gleichen Stand zu halten, ist natürlich auch so ja, zeitintensiv.
Ja, muss man ja auch nicht. Also ich habe natürlich andere Anforderungen, sagen wir mal, als ein durchschnittlicher Landschaftsbaubetrieb, weil ich das auf unterschiedliche Art und Weise nutze. Also ich meine, für einen Journalisten ist natürlich die Selbstpromotion auch ein erheblicher Teil des Geschäftes, weil es natürlich auch dazu dient, Köder überall auszulegen und zu schauen, welche Fische man denn alles fängt. Man weiß ja nicht immer, auf welche Fische man gerade geht. Aber ich glaube, für einen Landschaftsbau ist das Feld deutlich übersichtlicher. Wir haben jeder Kanal, ich kann das mal ganz schnell durchgehen. Für einen Landschaftsgärtner braucht keine Sau Twitter. Es braucht wahrscheinlich in Zukunft, muss man mal schauen, ob Facebook das überlebt, weil wenn sie weiter ihre Qualität so runterrocken, dann wird das schwierig. Im Moment ist das im Landschaftsbau noch sehr akzeptiert. Bei Landschaftsarchitekten zum Beispiel kann man das voll vergessen, also ist Facebook eigentlich tot. Man braucht als Landschaftsgärtner mit Sicherheit Instagram, weil es, ich glaube, am leichtesten Emotionen auch transportiert und am leichtesten ermöglicht, auch mal ja unterschiedliche Kundengruppen anzusprechen, Mitarbeiter anzusprechen. Also da gehen mehrere Sachen einfach nur über Bilder. Da geht halt viel. Hat natürlich auch eine Schwäche. Ich kann keine Links vernünftig posten oder erst ab einer gewissen Frequenz, die ich selber habe. Von daher trotzdem Instagram wichtig, Facebook auch im Landschaftsbau noch wichtig, TikTok noch lange nicht wichtig, könnte aber kommen, je nachdem, wie sich das mit den Jugendlichen entwickelt. Da haben wir aber auch bisher die Finger von gelassen, weil wir gesagt haben, nee, das ist unsere Zielgruppe noch nicht. Schauen wir aber, beobachten wir, wenn das für uns spannend ist, dann wären wir auch dabei. Wir haben auf jeden Fall, ich für mich, habe auch LinkedIn und Xing. Wobei LinkedIn weit besser ist als Xing. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Kommunikation mit Bürgermeistern gehen möchte oder mit Landschaftsarchitekt, dann bin ich bei LinkedIn zum Beispiel gut aufgehoben. Also im öffentlichen Geschäft, also wenn ich öffentliches Geschäft mache, ist LinkedIn meines Erachtens schon muss. Da sollte man schon dabei sein. Xing ist so ein bisschen die kleine deutsche Schwester, die aber nicht so gut aufgestellt ist wie LinkedIn aus meiner Sicht.
Was muss ich machen, um aufzufallen? Wirklich, also bei LinkedIn oder bei Instagram?
Ja, das kann man nicht für jeden Kanal gleich sagen. Oft sind wir ja selber immer noch mal überrascht, was passiert. Es ist von Kanal zu Kanal unterschiedlich. Also Inhalte sind natürlich immer wichtig, auf jeden Fall. Also Content, Content, Content. Aber der Content darf auf jeder Plattform ein bisschen anders beschaffen sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kanal habe ich eben noch vergessen, das ist YouTube, was sicherlich eine sehr spannende Geschichte ist, was wir zum Beispiel benutzen, um auch Bewegtinhalte abzulegen, aber zunehmend auch, um mit Bewegtinhalten da auch zu werben sozusagen. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Geschichte auch für die Ausbildung, weil man da auch selber Ausbildungsinhalte hinterlegen kann, die sich bewegen. Also da kann man die Tutorial-Geschichten werden, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte für die Ausbildung sein. Also deswegen bauen wir im Moment stark an Tutorials, um einzelne Arbeitsschritte runterzubrechen auf ganz kleine Geschichten. Und deswegen gutes Tutorial fällt auf Instagram gutes Bild fällt auf. Wobei es da ja diese alten Regeln von Werbeagenturen gibt mit Kind vor Hund vor was weiß ich. Also es gibt so Regeln, welche Inhalte bei Menschen ziehen. Deswegen auch die vielen Katzenbilder im Netz. Kommt aber auf die Ziele an. Also als Landschaftsgärtner habe ich mit Katzenbildern am Ende vielleicht die falsche Zielgruppe irgendwie. Aber schöne Geschichten, was ich ganz lustig finde, der beste Inhalt bei Instagram auf Dega Galabau sind Trockenmauern. Trockenmauern gehen besser als Maschinen. Das ist kaum zu glauben. Liegt einfach daran, dass die Leute vielleicht doch von anderen Gewerken träumen, als sie in Wirklichkeit machen, weil sie sagen, ja, würde ich auch gerne, ist aber zu kompliziert oder kann ich nicht und ist aber schön. Ist schön als Gewerk akzeptiert sozusagen. Also das funktioniert total gut. Maschinen natürlich auch. Also Bagger gehen auch eigentlich immer gut im Landschaftsbau und Menschen bei der Arbeit. Filmchen, Bewegtbild geht immer vor Standbild. Also wenn ich gute Bewegtbilder habe und dazu noch irgendwas Witziges, dann funktioniert das auch.
Aber würdest du sagen, dass ich da professionell mir eine Unterstützung holen sollte oder kann ich da einfach jetzt rausgehen, wenn ich auf der Baustelle bin, schnappe mein Handy, mache da ein paar Fotos und stelle die online? Was ist da, das wäre die Frage, ich mache es dann ja zumindest mal, ist ja besser, als es nicht zu tun, wobei natürlich die qualitative Frage dann auch immer so mit reinspielt, oder?
Ja, schon. Ich hatte ja vorhin, hattet ihr die Frage mit der Agentur. Ich würde keine Agentur beauftragen, um diesen Kanal zu pflegen. Aber sich vorher zu informieren und sich weiterzubilden, oder denen oder die sich weiterbilden zu lassen, die sich mit den Kanälen beschäftigt, das ist auf jeden Fall ratsam, weil erstmal ändern die Netzwerke ständig irgendwo ihre Techniken. Da muss man also up to date bleiben. Und zweitens gibt es eben auch bestimmte Regeln, dass man, wie man Hashtags einsetzt, wie viele Hashtags man einsetzt, wo man Links setzen kann, wie man Links setzen kann und so weiter und so weiter. Also das sind ja alles Regeln. Die würde ich auf jeden Fall schauen, dass man die lernt. Und dann glaube ich, dass es nicht gar so auf die Qualität des Bildes ankommt. Aber wenn ich dann natürlich schaue, dass es immer noch Menschen gibt, die Handybilder hochkant in Facebook einstellen, da denke ich mir dann, Kinder, das ist jetzt nicht so richtig professionell. Aber ich glaube, dass die Bilder an sich jetzt nicht super professionell sein müssen, dass sie nur gut sein müssen. Und wir haben ja so ein ganz großes Problem im Galabau. Das ist so ein bisschen, ja, mangelndes Selbstreflexionsvermögen. Und das ist auch da in der Geschichte so. Also ich würde mir wünschen, dass wenn ich Bilder poste, dass die Leute das Ganze auch mal reflektieren. Also ein bisschen benchmarkmäßig, was machen die anderen, was ist so Qualitätsstandard und auch was ist es inhaltlich. Also kann man das vertreten und was hat das dann für Folgen auf den Betrachter sozusagen oder welche Wirkung hat das auf den Betrachter? Da scheint mir doch noch einiges an Nachholbedarf und Erklärungsbedarf. Also da kommt es dann meines Erachtens schon auf eine innere Qualität irgendwie an.
Selbstreflexion kommt ja auch in der allgemeinen Kommunikation sowieso immer zum Tragen. Also ich glaube allgemein, wenn man drauf schaut, wie nimmt mich die andere Person wahr, überträgt sich das dann gleichzeitig auch im Social Media. Schlussfolgere ich, jemand, der gut im Vertrieb ist, müsste eigentlich auch gut im Social Media sein, oder? Wenn jemand mit Kommunikationstechniken sich gut auskennt.
Ja, das ist eine schwere Frage. Also ich glaube, der typische Vertriebler ist jetzt nicht der typische Social-Media-Anwender, würde ich jetzt mal, oder Erzeuger, würde ich jetzt mal sagen. Weil, also ich glaube, vertriebsmäßig funktioniert, also ich sag mal, der Werkzeugkasten im Vertrieb ist relativ überschaubar. Also man hat es nicht nur mit Feinmotorikern zu tun, da wird durchaus auch mal mit dem mit gröberem Werkzeug gearbeitet. Das kann in der Social Media auch funktionieren, aber ich glaube, dass es ist ein bisschen virtuoser, sage ich mal, weil es ja auch, man hat es ja oft indirekt mit Leuten zu tun. Also das Spannende an Social Media ist ja auch, oder eine der spannendsten Wirkungen, finde ich, dass es ja ermöglicht, Nähe zu suggerieren. Also das heißt, man hat früher, keine Ahnung, 10 Treffen, 10 Kontakte gebraucht vielleicht, um denselben Effekt zu haben, den man heute mit ein paar Klicks hat, wenn man es richtig macht. Also wenn man sich der Probleme bewusst ist, aber auch der Möglichkeiten bewusst ist. Weil am Ende fragt einen ja keiner mehr, wir Tobias oder wir Thomas fragen uns ja nicht, woher wir uns eigentlich kennen. Wir müssen jetzt mal lange nachdenken, woher wir uns eigentlich kennen. Tobias kenne ich wahrscheinlich von irgendeiner Veranstaltung von Dataflor. Dich kenne ich
irgendeine Messe wahrscheinlich, ja. Wird es gewesen sein, glaube ich.
Thomas kenne ich auch noch analog aus Münster-Wolbeck, glaube ich. Aber vielleicht haben wir uns auch schon vorher über Social Media kennengelernt. Fragt sich am Ende keiner mehr, macht auch nichts, braucht keiner mehr. Es kommt ja nur darauf an, was ist die Wirkung, was ist der Effekt. Und der Effekt ist, wir kennen uns jetzt so, als hätten wir uns irgendwo ganz normal auf der Straße kennengelernt, sozusagen.
Aber ich wollte für einen Freund fragen, ne? Was sollte ein Vertriebler in Social Media beachten?
Weil du jetzt als Vertriebler in Social Media unterwegs bist. man wird ja nicht nur, weil man sein Berufsbild ändert, verändert man ja nicht seine Persönlichkeit. Also du hast ja vorher Social Media gemacht als Mitarbeiter einer Gartenlandschaftsbaufirma und hast Vermarktung von Qualität und von deiner selbst sozusagen gelernt darüber und bist authentisch geblieben dabei. Du machst ja dann in Zukunft, wenn du das mit dem Produkt verbindest, nichts anderes. Also geht mir ja auch so. Man kann ja auch diese zwischen Selbstvermarktung und der Vermarktung eines Produktes, in dem Fall jetzt, keine Ahnung, Bücher, Degagalabau, Freiraumgestalter, was auch immer, da ist ja kein so großer Unterschied. Es muss authentisch sein und ich bin ja ganz großer Fan, dass Wirtschaft nachhaltig sein muss. Und das meine ich jetzt nicht nur in diesem abgegriffenen Geschwätz, was man jetzt so heute hört, sondern ich meine es wirklich, dass es ein Prozess sein muss, an dem alle einen Nutzen von haben und der darum immer wieder wiederholbar ist, weil die alle zufrieden sind mit dem Prozess sozusagen.
Aber das bezieht sich ja, glaube ich, auch generell auf, weiß ich jetzt bei Instagram mir manche Stories oder sowas anschaue, dann denke ich mir hinterher, okay, was war jetzt genau mein Mehrwert? Ne? Also ich glaube, man muss da auch, glaube ich, schon drauf gucken, das, was ich da bringe, dass ich zumindest eine Art von Wert für meine Community schaffe. Ja, du hast jetzt gerade ein paar Medien oder ein paar Plattformen genannt. So von meinem Empfinden her ist irgendwie Facebook, gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen irgendwie auf dem absteigenden Ast, wobei es da ja immer noch sehr viele Landschaftsgärtner gibt, die sich darüber vernetzen und austauschen. Würdest du das eher als Austauschplattform sehen und als Forum, genau, oder? Und Mitarbeiterbeschaffung, Kundenbindung eher dann in andere Kanäle packen, oder?
Naja gut, die Mitarbeiterbeschaffung funktioniert natürlich auch sehr stark über Austausch letztlich. Also der Vorteil, Links posten zu können und die Etablierung als Plattform, als Austauschplattform, sind die großen Benefits von Facebook. Und das nimmt ihnen auch so schnell keiner weg, zumal es keine Konkurrenz gibt. Also vielleicht habt ihr das bei Dataflor auch schon mal erlebt, dass man ein Forum anzulegen, ja ein absolut sinnfreies Unterfangen ist, weil bis man da eine Akzeptanz hinbekommt und eine vernünftige Nutzung, haben wir alle einen langen grauen Bart irgendwo. Und da muss man einfach sagen, das hat Facebook noch. Sie gehen sehr grob damit um und auch die Nutzer gehen ja sehr grob teilweise damit um. Also gerade wegen der ganzen groben Nutzer, aber auch wegen der Regeln von Facebook und der Unfähigkeit von Facebook, das ein Jahr zu moderieren, ist Facebook ja auf diesem, also sie haben sich ja verkauft, sie haben sich ja verhurt letztlich und den Preis, den zahlen sie jetzt. Trotzdem sind Zielgruppen, sage ich mal, die weniger empfindlich sind, und dazu gehört der Galabau, finden da immer noch ein Zuhause irgendwo. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, also den Landschaftsarchitekten ist das zu schmuddelig geworden, die sind da ausgestiegen. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass auch Landschaftsarchitekten nicht in erster Linie Social Media Menschen sind, weil eigentlich schon das Schlagwort Social Media dafür viel abschreckend ist.
Da haben wir wieder die Schubladen.
Ah, ja. Also man kann Schubladen ja auch mit Zahlen verbinden. Ich meine, wenn ich sowas sage, dann, das ist ja immer so, ein Journalist muss ja pointieren irgendwie. Das ist so eine Querschnittsaussage. Das heißt ja nicht, dass ich nicht wüsste, dass es da ganz andere gibt. Aber ich nehme ja auch wahr, welche Inhalte funktionieren, welche Menschen ich treffe. Dann weiß ich eben auch, welche Zielgruppen eher zu erwarten sind und welche eher nicht.
Wie sehr ist die Dega Gallabor von dir als Person abhängig? Das habe ich mich mal überlegt, weil wenn du sagst, so eine Person, die muss authentisch bleiben und so weiter, aber andersrum ist es ja dann genauso. Was wird passieren, wenn der Terz nicht mehr da wäre?
Wenn der Terz nicht mehr da wäre, müsste sich die Dega neu erfinden. Das ist einfach so, weil das ist jetzt auch gar keine... Ich glaube, das, was wir heute erleben, dass Personalisierung absoluter Trumpf ist, das habe ich schon lange so gesehen, und habe deswegen auch im Haus sehr stark auf Personalisierung gesetzt, weil ich weiß, die Leute kaufen irgendwas mit einem Gesicht dahinter. Und deswegen war für mich das A und O zu personalisieren, was aber letztlich auch mit meiner Mentalität natürlich zusammenhängt, weil letztlich so, man braucht, was ja einer, glaube ich, unserer großen Stärken ist, dass wir auffallen und kantig sein können und Dinge sagen können, die andere sich vielleicht nicht zu sagen trauen. Und das hängt natürlich an mir. Also ich mache auch für meine Kolleginnen zum Beispiel, schreibe ich ja für andere Titel auch Kommentare, weil die das gar nicht möchten. Die möchten nicht in dieser Situation sein und die möchten nicht so wahrgenommen werden, und die möchten das auch nicht so sagen und sind aber, freuen sich aber, dass sie jemand haben. Also dieses Good Cop, Bad Cop ist ja ein archaisches Prinzip, was durchaus auch funktioniert. Und wie gesagt, wenn ich jetzt, weil ich mir den Finger in der Nase abbreche oder morgen vor der Haustür überfahren werde, nicht mehr da sind, müssten meine Kolleginnen und meine Kollegen tatsächlich, die wissen, wie die Philosophie ist, aber die müssen für die Rollen, die ich jetzt übernommen habe, müssen die eine neue Person finden, glaube ich. Oder eine neue Abwicklung der ganzen Geschichte.
Was wünschst du dir noch mit dem oder in deinem Bereich zu erreichen? Oder was sind noch so Ziele, die du jetzt für die nächsten Jahre hast?
Also ich bin ja so ein bisschen ein Rastloser und ich bin ja mal vor diese 20 Jahre, ich staune ja selber, hätte ich nie gedacht, dass das mal 20 Jahre werden. Wahrscheinlich werde ich bei 30 Jahren dann auch noch staunen. Aber letztlich bin ich ja mal angetreten. Ich hatte ja ein Planungsbüro, hast du ganz richtig ja gesagt, und habe auch damals schon viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir hatten zum Beispiel einen riesen Stapel an Infoblättern zu ganz vielen Einzelthemen irgendwo. Und es war mir wichtig, was zu verändern, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um dann die Veränderung anzuregen. Und dann kam diese, das war ja ganz lustig, ich hatte ja mit diesem Büro ein Projekt gehabt fürs Bundesamt für Naturschutz. Wir haben über wild gesammelte Blumenzwiebeln aus dem Kaukasus berichtet, sind dann damit in die Öffentlichkeit gegangen, haben einen Artikel dazu veröffentlicht in der Gartenpraxis, und dann stand in dieser Gartenpraxis, in diesem Belegheft stand eine Stellenanzeige drin. Und darüber bin ich dann auf die Stelle aufmerksam geworden und habe dann gedacht, wow, eigentlich, das ist ja die geniale Idee, aus der Büroseite auf die Journalistenseite zu wechseln und viel mehr verändern zu können irgendwo. Und als ich dann in dem Vorstellungsgespräch saß, gesagt, wow, eigentlich genial, und habe den Job angenommen und habe dann eigentlich ganz viele Stück für Stück, das war natürlich auch typischer Mittelständler, ganz viele Entscheidungen behördenmäßig irgendwie, haben wir schon gemacht, geht nicht. Also ich bin gegen viele Wände gelaufen, habe am Anfang sehr lange gebraucht, bis ich meine, wie ich fand, vernünftige Geschwindigkeit bekommen habe. Und bin dann aber immer schneller geworden. Das sieht man auch, wenn man so die Geschichte von den, wie die Magazine entstanden sind und die Neuentwicklungen. Und ich bin im Moment in so einer, also echt, ich glaube, ich bin an einer relativ hohen Geschwindigkeit unterwegs und habe noch ganz viele Ideen, weil es gibt noch ganz viel zu tun. Ja. Und von daher, wenn du mich fragst, was hast du noch für Ziele? Jeden Tag ein neues und es wird noch ganz viel kommen und ich glaube auch in eure Richtung. Ich hänge durchaus an einem gedruckten Magazin. Ich glaube, dass das auch gerade in so einer Branche noch funktioniert. Ich glaube, dass es auch bei den Landschaftsarchitekten noch länger funktioniert. Aber trotzdem werden wir ganz viel digitalisieren. Und wir werden einfach, und das stelle ich jetzt immer wieder fest, dass es auch viel schneller geht, wir werden viel mehr Dinge so aufbereiten, dass wir praktisch das Optimum aus dem Digitalen mit dem Optimum aus dem Haptischen verknüpft wird.
Ja. Man merkt es ja auch schon an den letzten Ausgaben dann auch, ne, dass, wie gesagt, hast du ja gerade auch angesprochen, diese ganzen Verlinkungen mit dabei sind. Ich glaube auch, dass es gar keinen anderen Weg dran vorbeigeht, weil sonst hat man ja immer so das, wenn man jetzt mal zum Beispiel mit einer Tageszeitung vergleichen würde, ich glaube, das ist schon sehr absteigend, außer es gibt vielleicht noch den einen oder anderen, der sagt, am Wochenende gucke ich mir noch mal eine was weiß ich, XY-Zeitung am Sonntag an, weil ansonsten habe ich bei der Tageszeitung ja einfach das Problem, dass was drinsteht, ist ja längst schon wieder Geschichte. So schnelllebig sind wir ja im Prinzip schon. Aber ihr greift ja auch immer wieder aktuelle Themen auch aus. Ich glaube, ihr guckt ja auch in Social Media, da schließt sich ja auch quasi der Kreis rein und schaut, was wird da gerade besprochen. Also es ist ja dann auch, glaube ich, ein ganz guter Channel für euch, ne?
Oder nehmen die Dinge oder spielen sie auch über Social Media aus. Es kommt also, ich weiß nicht, wie viel Social Media Inhalte ich alleine heute wieder ausgespielt habe. Und ich mache das auch teilweise, ich mache das ja selber, weil es ist ja, also ich habe meine Arbeitsrhythmen auch so verändert, dass ich da sitze praktisch an so einem großen Strom, an dem ganz viel passiert. Und manchmal fische ich was raus, manchmal packe ich was rein und dadurch haben sich meine Arbeitsabläufe total verändert. Halt, ich schaue, welcher Inhalt passt jetzt in welchen Kanal und dann ordne ich den zu. Wir sind gerade dabei, machen gerade das Januarheft für Dega Galabau und auch heute wieder der Podcast von euch zum Beispiel, den habe ich gestern reingeschoben. Ich habe heute den neuen Podcast, der gerade von Christoph Vornhold, Humulus Lupulus, die haben eine neue Miniserie gestartet, ging auch in den Aktuell-Ordner. Also Da passiert dauernd was und gleichzeitig habe ich dann auch auf Instagram und Facebook und Twitter heute ein paar Sachen gemacht, wo es dann wieder darum geht, unseren Stellenmarkt irgendwie zu beleben oder den Leuten Response zu liefern. Also all diese Sachen laufen parallel und ich glaube, wer als Journalist da nicht seine Arbeitswege ändert, seine Arbeitsprozesse ändert, der bekommt da ein echtes Problem.
Ja. Gibt es denn bei dir eigentlich eine Trennung zwischen den privaten Tiaz und den Journalisten-Tiaz, auch jetzt so in deiner öffentlichen Präsenz, die du in den einzelnen Medien hast? Weil ich sag mal so, manche Themen sind natürlich auch schon sehr in eine Richtung und da könnte, aber das ist ja dann auch wieder Reize setzen, den einen oder anderen natürlich dann auch vielleicht abschrecken zu sagen, nee, das Magazin kaufe ich nicht, der hat ja die und die Ansichten.
Ja, ich versuche das schon ein bisschen zu trennen, aber es geht natürlich nicht wirklich. Also ich habe dann bei Facebook auch zum Beispiel, habe ich dann viele Leute nicht angenommen, weil ich die eigentlich nicht in meinem Privataccount drin haben wollte. Aber auch das ist ja, ohne die Leuten dann zu nahe zu treten, da muss ich halt jedem erklären, nee, du, weil aus dem und dem Grund. Ich bin ja eigentlich, ich sehe mich, kam neulich gerade so eine Studie, dass sie alle in der politischen Mitte sehen, aber ich bin trotzdem, ich sehe mich, das Lustige ist, ich war eigentlich mal irgendwie eher so, für den Mainstream war ich als Spinner eingeordnet und die ganze Gesellschaft ist an mir vorbeigerauscht. Also ich stehe plötzlich in der Mitte irgendwie und deswegen ist auch, glaube ich, ich habe deutliche Positionen, aber ich vertrete keine wirklichen Extrempositionen. Also mit den meinen meisten Positionen, sowohl die ich im Kommentar formuliere, als auch die ich privat formuliere. Und deswegen ist es nicht so schwer, das auch irgendwie auseinanderzuhalten. Also die meisten Positionen sind in der Regel mehrheitsfähig, auch wenn auch nicht von allen geliebt irgendwo. Aber ich bin da nicht in der Extremmeinung. Wir haben jetzt zum Beispiel, war ganz spannend, diese Geschichte habt ihr ja sicherlich auch gesehen, dass sich da zum Thema Impfen die großen Konzerne auf Anregung einer Werbeagentur zusammengetan haben, um ihren Claim zu verändern. Und wir hatten dann auch in der Geschäftsleitung das Thema 2 Tage später, und das war für mich dann auch das Entscheidende, ob wir das auch machen. Und da habe ich gesagt, also aus meiner Sicht nicht, weil entweder man macht das originär oder man lässt es. Mein Kollege zum Beispiel hat dann aber aus der Gartenpraxis doch die Impfpraxis gemacht. Mhm. Und hatte damit eigentlich auch, hat viel Zuspruch bekommen, hat aber auch zum Beispiel ein ganz bitterböse Abbestellung von jemandem, den ich zum Beispiel auch als Degerleser kenne und der wahrscheinlich auch immer noch Degerleser ist. Weil ich habe mich in dem Fall schon, ich finde das schon ein schwieriges Feld, weil ich habe da auch eine ganz klare Meinung zu, die ich auch privat äußere. Ich sage, kenne das Impfdurch und von mir aus auch Impfpflicht, weil sonst kommen wir nicht weiter. Aber auch das ist mehrheitsfähig, aber ich glaube, das wissen die Betreffenden alle. Und ich muss ihnen jetzt nicht mehr das auch noch auf die Nase nageln, dass auch Degergalabau das findet. Das findet ja zu Wendeburg und das reicht.
Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle an Volko.
Ja, ich richte es ihm aus. Er hört es dann ja.
Jetzt vielleicht noch eine Frage, so geht auch natürlich Richtung Zukunft, aber es beschäftigt uns ja aktuell auch schon, ist Thema Klimaschutz, geht jetzt so ein bisschen an Social Media vorbei, aber ich denke, Social Media kann man ja auch als gut Kanäle benutzen, um so Themen voranzutreiben. Wo siehst du im Bereich Klimaschutz den Gartenlandschaftsbau? Wo steht der Gartenlandschaftsbau, wenn es darum geht, als grüne Branche da voranzugehen?
Lustige Frage, weil ich kann dir sagen, dass ich gerade am Kommentar für das Einserheft schreibe und dass es heißt so ungefähr wie grün ist alles schön gewaschen. Weil das ist natürlich auch gerade im Galabau ein großes Thema. Und es gibt ja im Süden gibt's so 2 Arbeitskreise beim VGL Bayern, beim VGL Bavü, die sich beide mit diesem Carbon Footprint beschäftigen. Und die machen jetzt, glaube ich, nächste Woche machen sie ihren Abschlussbericht in Bavü und waren, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass sie gar nicht so wirklich grün sind, wie sie gedacht haben, dass sie nämlich einen ziemlich fetten Fußabdruck hinterlassen. Und das ist natürlich auch so ein Problem. Also wir haben, und darin geht es auch in dem Kommentar, also das Greenwashing ist finde ich eine ganz furchtbare Geschichte, weil sie ja nicht nur Dinge reinwäscht, die eigentlich nicht rein sind, sondern weil sie damit auch noch verhindert, dass man die Dinge verändern kann, weil die Leute ihr Bewusstsein beruhigen und glauben, so, es kann so weitergehen und es wird nicht so weitergehen können. Und wir sind aber in einer Branche und das Glück haben wir ja, wo es prinzipiell, also von den Prinzipien so weitergehen kann. Wir müssen die Materialien ändern, wir müssen die Dinge ändern, die wir eingesetzt haben oder einsetzen, wir müssen sicherlich auch ein paar Prozesse ändern, aber vom Prinzip müssen wir uns nicht auf den Kopf stellen, wir müssen nur ein bisschen umdenken. Andere Branchen haben da ein ganz anderes Problem. Von daher glaube ich, das ist eine Branche mit einer super Chance, sich da auch in der Zukunft zu platzieren. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass das auch authentisch bleibt. Dass man nicht nur immer, mir ging ja immer diese Pressemeldung mit, ja, das ist jetzt grün und das ist grün und das ist grün. Dann schaut man da hin und dann ist alles nur weich gewaschener Blabla irgendwie. Und das finde ich dann furchtbar. Sondern wir müssen authentisch bleiben, glaubwürdig bleiben. Das ist übrigens auch für mich als Magazin das A und O. Also das sage ich auch jedem Anzeigenkunden. Ich lasse mich nicht kaufen, weil es der Anfang vom Ende ist. Wer anfängt, sich kaufen zu lassen, ist schon so gut wie tot. Und deswegen ist Glaubwürdigkeit meine allerwichtigste Parameter. Das kann ich eigentlich auch nur im Galabau empfehlen. Bleibt glaubwürdig. Ihr habt ein super Produkt. Ihr hättet ein super Produkt zu verkaufen oder eine super Leistung zu verkaufen. Da muss man sich nicht verbiegen. Man muss halt nur überlegen, dass man es auch wirklich tut.
Ja, ist ja auch eigentlich eine Riesenchance, ne? Weil im Prinzip kriege ich ja auch, oder ich von meiner Theorie her sieht es so aus, wenn ich Klimaschutz betreibe und es aktiv betreibe und auch den Gartenlandschaftsbau sehe ich dann natürlich, habe ich auch die Möglichkeit, junge Leute für diesen Beruf mehr und mehr zu begeistern. Ne? Dann glaube ich, wir hatten es im letzten Podcast mit dem Michael Simonsen, der sagte halt, Fachkräftemangel gibt es schon seit 1900, schlag mich tot. Und das ist halt immer nur eine Frage, wie ich damit umgehe. Ne? Und ich denke, man müsste das vielleicht einfach als Chance begreifen.
Ja, du hast ja vielleicht meinen letzten Kommentar gelesen, da war ja genau das Thema, wo ich auch gesagt habe, oh, Fachkräftemangel, sehr überraschend. Also die einen haben es, die anderen haben es halt nicht. Und wir müssen jetzt natürlich bei den Fachkräften, wir bekommen jetzt eine Generation, die tatsächlich Fridays for Future mäßig drauf ist, die wäre für uns, die müssen wir gewinnen, die ist total wichtig. Aber wir haben halt auch noch die anderen, auf die wir eingehen müssen, und die sind natürlich ein bisschen schwieriger zu befriedigen. Also das wird auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung. Da kann ich den Betrieben nur sagen, werben, 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 was das Zeug hält, in der Region Präsenz zeigen, für den Job werben, zeigen, was alles geht. Da gibt es so viele Jugendliche, die, das sehe ich an meinen eigenen Söhnen, wenn da jemand kommen würde und sagen, hey, ich habe einen geilen Job für dich, pass mal auf, mach doch mal das, dann wären die total froh, weil es sind so viele, die eigentlich nicht wissen, was sie machen sollen, die man abholen muss. Und die muss man aber auch abholen. Man muss sich die Mühe machen, die Leute abzuholen.
Also perfektes Schlusswort, hätte ich schon fast gesagt. Also besser kann man es ja gar nicht mehr abschließen, das ganze Thema, wie wichtig das ist und wie wichtig unsere Branche auch in Zukunft bleiben wird, denke ich mal. Ne? Klar, dass wir als Branche die Branche sind, die Bäume pflanzen, also die halt das große Instrument haben, um Kohlenstoff zu binden, liegt ja auf der Hand, aber das, was du tatsächlich gesagt hast, das sollte ganz viele Leute begeistern, finde ich. Ich denke und ich hoffe, dass wir mehr Gallabauer noch damit begeistern können, freuen uns nochmal für alle, die bis hierhin zugehört haben, freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast hier in unserem Podcast, und wünschen dir und dem ganzen Ulmer Verlag natürlich noch eine schöne Adventszeit. Guten Rutsch. Jetzt wundern sich alle, die das hier hören. Natürlich, die Folge hier wird am 15.01. ausgestrahlt. Aber dennoch, ja, dir alles Gute.
Danke, Tjaz. Alles Gute dir.
Danke euch.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.